Wir wollen uns nun dem Wort Gottes zuwenden. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Das Wort steht in 1. Mose 39. Es ist der erste Vers. Da geht es um Josef. Josef wurde hinab nach Ägypten geführt und Potiphar, ein ägyptischer Mann, des Pharao Kämmerer und Oberster der Leibwache, kaufte ihn von den Ismaelitern, die ihn hinabgebracht hatten. Wer sich mit der Josefs Geschichte befasst, der stößt immer wieder auf Aussagen und Begebenheiten, bei denen man stark an die Person und auch das Werk unseres Herrn Jesus Christus erinnert wird. Auf der einen Seite ist sicherlich bei der sinnbildlichen Deutung bestimmter Texte der Heiligen Schrift eine gewisse Vorsicht geboten. Denn man kann dabei weit über das vom Heiligen Geist gesteckte Maß hinausschießen. Ein krasses Beispiel dafür ist die allegorische Auslegung des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter durch Augustinus. So versteht er zum Beispiel unter dem Verbinden der Wunden des Mannes, der unter die Räuber gefallen war, das Binden der Herrschaft der Sünde. Und mit den 2 Denaren, die der Samariter dem Herbergsvater, also dem Wirt, gibt, sei die Verheißung dieses Lebens und des kommenden Lebens gemeint. Und der Wirt selbst ist für ihn der Apostel Paulus. Hier geht Augustinus doch wohl ein wenig in seiner sinnbildlichen Deutung über das Ziel hinaus. Auf der anderen Seite sollten wir uns nicht zu sehr einschränken lassen, wenn es darum geht, in einer Aussage über den normalen Sinn hinaus auch eine Bedeutung im übertragenen Sinne zu sehen. Und ich denke, dass gerade in der Josefsgeschichte sich manche Stellen geradezu aufdrängen, um sie sinnbildlich zu deuten, also im übertragenen Sinne. Man nennt das auch mit einem Fremdwort allegorisch. Und so heißt es hier in Vers 1, Josef wurde hinab nach Ägypten geführt. Das ist natürlich zunächst einmal topografisch zu verstehen. Aber dann, so meine ich, dürfen wir hier auch eine sinnbildliche Bedeutung dieses Wortes hinab sehen. Es ging mit Josef hinab. Es ging also nicht bergauf, nachdem er die Offenbarung von Gott durch die Träume empfangen hatte über die Zukunft seines Lebens, sondern es ging zunächst einmal bergab. Josef hatte ja die besondere Gunst seines Vaters und, was noch viel bedeutsamer ist, Gott hatte offenbar etwas Besonderes mit Josef vor. Und dieses Besondere wurde ihm, wenn auch in verschlüsselter Form, in 2 Träumen von Gott mitgeteilt. Wir lesen einmal aus dem 37. Kapitel die Verse 3 folgende. Israel, also Jakob, aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Dazu hatte Josef einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. Da wurden sie ihm noch mehr Feind. Denn er sprach zu ihnen, höret doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Gaben auf dem Felde, und meine Gabe richtete sich auf und stand, aber eure Gaben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Gabe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seiner Worte willen. Und er hatte noch einen 2. Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn. Aber sein Vater behielt diese Worte. Nun möchte man doch meinen, dass es mit Josef in der Folgezeit steil bergauf gehen würde. Dass Josef nun eine große Karriere machen würde. Aufgrund dieser Offenbarung, aufgrund dieser Verheißung, die Gott ihm in diesen beiden Träumen gegeben hatte. Aber die Dinge entwickelten sich anders. Und sie entwickelten sich deshalb ganz anders, als Gott der ganz andere ist. Das Wort heilig in der Bibel hat unter anderem auch die Bedeutung von anders. Gott ist heilig, Gott ist anders. Und darum sind auch seine Wege, die er mit uns geht, andere Wege, als wir sie uns von Natur aus wünschen und vorstellen. Es sind andere Wege. Und darum lesen wir in der Bibel im Alten Testament hier und dort, dass Gott sein Volk wunderbar führt. Gemeint ist wundersam. Er führt sein Volk wundersam. Also auf Wegen, die der Mensch sich selbst nicht ausgedacht hätte. Und so ist ja auch das Kreuz, die Kreuzesbotschaft, das Evangelium, etwas, was niemandem in den Sinn gekommen wäre, wenn Gott es nicht geoffenbart hätte und dann zu seiner Zeit auch in die Praxis umgesetzt hätte. Gott muss das Herz eines Menschen erleuchten, damit er versteht, was Golgatha bedeutet. Damit er die Wege Gottes verstehen lernt und dann eben auch ganz persönlich in seinem praktischen alltäglichen Leben. Das Kreuz streicht unsere Vorstellungen, unsere Gedanken durch und offenbart die Gedanken Gottes für unser Leben. Und so lief es hier bei Josef ganz anders. Gottes Wege sind nicht unsere Wege, Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Gottes Gedanken für uns sind immer besser, sind immer höher als unsere Gedanken und seine Wege höher als unsere Wege. Sie sind gut, aber sie sind eben so total anders. Und darum haben wir so große Probleme auch immer wieder mit den Wegen, die Gott uns führt. Das passt nicht zu unserem Denken und zu unseren Vorstellungen. Und daraus ergeben sich dann immer wieder Konflikte. Konflikte in unserem Denken, Konflikte in unserem Herzen. So sicherlich auch hier bei Josef. Also, es kam nicht zunächst zu einer Karriere im Leben Josefs, sondern im Gegenteil. Es ging bergab. So wollen wir dieses Wort hier einmal verstehen, in diesem sinnbildlichen Sinne. Josef wurde hinab nach Ägypten geführt. Wir fragen uns, wie mag es ausgesehen haben im Innersten Josefs, in seinem Herzen? Als er nun in die Sklaverei nach Ägypten geführt wurde, da war zunächst einmal das äußere Leid, das damit verbunden war. Er verlor schließlich seine Heimat, er verlor seine Familie, seine Freiheit, er verlor den Wohlstand, den er bisher genossen hatte. Und ich denke, das ist ihm nicht leicht gefallen, das alles zu akzeptieren und aus der Hand Gottes zu nehmen. Wir lesen dazu einmal aus dem 41. Kapitel, die Verse 51 und 52, und da haben wir einen Rückblick vor uns. Josef schaut also zu einer Zeit, als es ihm wesentlich besser ging, zurück auf die jüngste Vergangenheit und sagt nun Folgendes. Nachdem ihm zwei Söhne geboren worden waren, und er nannte den ersten Manasse, denn Gott sprach, er hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Das heißt also, auf der einen Seite sieht er wohl, dass alles anders geworden ist jetzt. Alles hat sich positiv entwickelt. Er ist zu Ehren gekommen in Ägypten. Und darum sagt er, er hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Aber in dieser Aussage steckt eben auch die nüchterne Feststellung, dass seine Vergangenheit sehr unglücklich gelaufen ist. Er hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und meine Heimatlosigkeit. Und Vers 52, den anderen nannte er Ephraim, denn Gott sprach, er hat mich wachsen lassen in dem Lande meines Elends, also in der Fremde. Das war das Land seines Elends, seiner Not. Also, obwohl es ihm inzwischen besser ging, sieht er die Vergangenheit nicht durch eine rosarote Brille, im Gegenteil. Er sieht sie ganz nüchtern, so wie sie gewesen ist. Eine Zeit des Elends, eine Zeit des Unglücks. Im Hause des Potiphar, zunächst einmal als Sklave, dann hinein ins Gefängnis, auch als Sklave, bis es Gott gefiel, ihn dann zu Ehren zu bringen. Das wird ihm nicht leicht gefallen sein, zumal wir davon ausgehen können, dass Josef sehr wahrscheinlich sehr verwöhnt war. Auf jeden Fall zog ihn der Vater den anderen Brüdern vor. Deshalb wurde ihm auch ein besonderes Kleid zuteil. Das war ein schwerer Weg, den Josef zu gehen hatte, hinab nach Ägypten. Und dann denken wir doch bitte auch an die innere Not, die damit verbunden war, im Blick auf die Verheißung Gottes, die ihm ja zuteil geworden war. Das passte doch gar nicht zu dem, was Gott ihm versprochen hatte. Dass er nun da im Hause Potiphars als Sklave dienen musste. Das passte doch gar nicht zu der Verheißung Gottes, dass er dann schließlich im Gefängnis landete. Gott führte ihn doch offenbar ganz anders, als es ihm von Gott her geoffenbart worden war. Und immer dann, wenn Gott so ganz anders führt, als er es versprochen hat in seinem Wort, so ganz anders als seine Verheißungen lauten, dann löst das große Probleme und Konflikte in unserem innersten Wesen aus. Dann sind wir das, was wir nennen, angefochten. Angefochten, zutiefst angefochten, und das mag bei Josef noch die viel größere Not gewesen sein. Da war also die äußere Not und da war die innere Not, diese geistliche Anfechtung, die er hatte, indem er sein Leben, seine Erfahrung verglich mit der Offenbarung Gottes, mit der Verheißung Gottes. Und das stimmte nicht überein. Das sind für uns auch immer wieder die größten Nöte, die wir haben. Und wir können davon ausgehen, dass Josef die Sache, seine Not, seine innere Not, die Anfechtung nicht sofort in den Griff bekam. Wenn wir uns das einmal anschauen, was die Brüder Josefs dann später sagten, in Kapitel 42, Vers 21, als sie in große Not, in große äußere und innere Bedrängnis hineinkamen, sie sprachen aber untereinander, das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns. Wir sahen die Angst seiner Seele. Das heißt also, als Josef dort in diesem Loch saß, in dieser Zisterne, in die seine Brüder ihn hineingeworfen hatten, da sagte er sich nicht, naja, ich habe doch Gottes Verheißung, ich habe seine Offenbarung, das wird alles gut werden. Das ist der Weg, auf dem Gott mich zu diesem herrlichen Ziel führen wird. Sondern sie sahen die Angst seiner Seele. Das bedeutet doch, dass Josef große Not litt. Und das ist doch auch unsere Erfahrung, dass wir das nicht immer sofort haben, dass wir sagen können, jawohl Herr, ich verstehe zwar deine Wege nicht, sie passen auch nicht zu deinen Verheißungen, meine Erfahrung deckt sich nicht mit dem, was du mir in deinem Wort versprochen hast. Aber es wird schon alles gut werden. Ich vertraue dir. Wir haben das nicht immer sofort. Es hat offenbar in der Gemeinde Jesu auch immer wieder Menschen gegeben, die das von einem Moment zum anderen hatten. Die einen solchen Glauben hatten, ein solches Vertrauen zur Liebe Gottes, dass sie offenbar keine Probleme hatten mit so notvollen Wegen, die Gott sie führte. Ein Beispiel dazu, Pastor Modersohn erzählt, als nach einem furchtbaren Bombenangriff ein Freund von mir aus dem Luftschutzkeller heraufsteigt, findet er von seinem Haus nur noch einen Trümmerhaufen vor. Alles ist zerstört, nur sein Flügel, also das Klavier, steht noch. Mit Hilfe einiger Männer setzt er den Flügel auf die Straße. Da steht nun sein Instrument inmitten von Schutt und Trümmern. Er setzt sich und greift in die Tasten und singt: Warum sollt ich mich denn grämen? Hab ich doch Christum noch, wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Welch ein gewaltiges Zeugnis! Dieser Mann konnte also ganz spontan den Weg, den Gott ihn führte, es wurde ihm ja alles genommen, akzeptieren durch Gottes Gnade. Aber ich denke einmal, dass das nicht die Regel ist. Und wir haben gesehen, dass das offenbar auch bei Josef nicht der Fall gewesen ist, sondern dass das ein Lernprozess gewesen ist. Und ich meine, das passt auch besser zu unserer persönlichen Erfahrung als dieses Beispiel, das wir gerade gehört haben, das wir nur bestaunen können. Aber unsere Erfahrung ist mehr die, dass wir durch einen Lernprozess, durch einen langen Lernprozess dann dahin kommen, dass wir sagen, ja Herr, ich verstehe zwar deine Wege nicht, die du augenblicklich mit mir gehst, aber ich weiß, dahinter steht deine große Liebe und dein herzliches Erbarmen. Auf diesem Weg des Kreuzes wirst du mich zum Ziel führen und wirst du deine Verheißung erfüllen. Ich habe so manches noch zu lernen. Aber deine Wege sind gut, wenn ich sie auch nicht verstehe. Also man kann sagen, dass Josef das lernen musste, lernen durfte mit der Zeit. Selbst von unserem Herrn Jesus, wenn er auch ohne Sünde war, heißt es im Hebräerbrief, dass er durch Leiden gehorsam lernte. Als wahrer Mensch stand auch er in einem Lernprozess. Nun, also, es ging weiter bergab mit Josef. Als er dann im Hause Potiphas Hoffnung haben konnte, dass es doch wieder bergauf gehen würde, inzwischen war er ja von Potiphar zum Verwalter eingesetzt worden, da kam die Frau Potiphas dazwischen und verursachte, dass es mit Josef noch tiefer bergab ging, ins Gefängnis. Und als er später im Gefängnis hoffte, dass der freigelassene Mundschenk ein gutes Wort für ihn beim Pharao einlegen würde, musste er noch 2 Jahre warten, weil der Mundschenk ihn vergessen hatte. Eine bittere, enttäuschende Erfahrung für Josef. Bis dieser sich dann schließlich an Josef erinnerte, als der Pharao seine Träume hatte. Also es war ein Kreuzesweg, den Josef bestimmt nicht ohne innere Not ging. Das sind die Konflikte, die auch für uns mit der Nachfolge Jesu immer wieder verbunden sind, ihr Lieben. Wir sind ja in unserem Denken manchmal so töricht, dass wir meinen, wenn wir auf einem Glaubensweg uns befinden, auf einem Weg des Gehorsams, und Josef war unschuldig hier, dann dürfte es doch solche Konflikte gar nicht geben. Das ist unser verkehrtes Denken, das wir haben. Im Blick auf die Nachfolge Jesu. Natürlich gibt es auch Konflikte, die wir haben aufgrund von Ungehorsam. Und dafür gibt es viele Beispiele in der Heiligen Schrift. Wir denken nur an Jona, an den Propheten Jona, der vor Gott floh und dann in große Not hineinkam. Natürlich. Das Wort gilt und du musst inne werden und erfahren, welch Jammer und Herzeleid es bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten. Wir haben Folge der Sünde zu tragen. Aber dann gibt es eben auch Konflikte auf den Wegen des Gehorsams, auf den Glaubenswegen. Und da heißt es immer wieder umzudenken. Und wenn wir dann in innere Not und Anfechtung hineinkommen, dass wir sagen, aber Herr, du hast doch gesagt und deine Verheißung, ich habe sie doch im Glauben in Anspruch genommen und immer wieder komme ich mit diesen Nöten zu dir. und schütte dir mein Herz aus und glaube doch, dass du meine Gebete erhörst und schon erhört hast im Himmel in Christus Jesus. So wird es euch werden. Und nun sieht alles ganz anders aus. Ich komme damit einfach nicht klar. Wo bleibt deine Verheißung? Meine Erfahrung deckt sich nicht damit. Dass wenn solche Gedanken und solche Nöte in unserem Herzen aufbrechen, dass wir dann immer wieder auch zur Ruhe kommen, indem wir einfach auch anhand eines solchen Lebensbildes erkennen, Gott führt, aber Gott führt anders. Gott führt Kreuzeswege zum Ziel ewiger Herrlichkeit. Das ist ja auch das Problem bei Johannes dem Täufer gewesen, als er nun den Anbruch des Reiches Gottes für Israel erwartete. Jesus war für ihn zweifelslos der Messias. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und dann sitzt er im Gefängnis, das passte doch gar nicht dazu, oder? Und dann kam er in große innere geistliche Not hinein, die viel größer war als die äußere Not. Viel größer als die äußere Not. Das sind mit die schlimmsten Nöte und die schlimmsten Anfechtungen für uns, wenn wir sagen, aber es steht doch geschrieben, da steht's doch, Gott hat es mir doch versprochen in seinem Wort, und dann läuft es doch ganz anders zunächst einmal. Das sind mit die größten Nöte. Und wenn der Feind dann noch von links und rechts da hineinschießt und dir die Frage stellt, willst du immer noch festhalten an dem, was Gott dir versprochen hat? Siehst doch, es wird nichts daraus. Das war für Johannes den Täufer eine große, große Not. Und das war auch die Not für die Jünger Jesu, als der Herr Jesus sein Leiden ankündigte. Das passte doch gar nicht zu ihren Vorstellungen vom Reich Gottes. Und da können wir gut verstehen, dass Petrus ihm widerspricht mit den Worten, das widerfahre dir nur nicht. Sie machten sich doch inzwischen schon Gedanken darüber, welche Stellung sie in diesem Reich einnehmen würden. Wir denken an den Wunsch der Zebedäus-Söhne, Johannes und Jakobus. Sie wollten den Ehrenplatz haben zur Rechten und zur Linken unseres Herrn Jesus. Und da kommt nun der Herr mit diesen Leidensankündigungen, spricht von seinem Tod. Das passte doch in keinster Weise zu ihren Vorstellungen. Aber der Herr Jesus lässt sich nicht beirren. Und das wollen wir uns einmal merken, ihr Lieben. Gott lässt sich nicht beirren. Und das ist unsere große Chance, die wir haben. Das ist unser Heil. Dass Gott dann nicht auf die Stimme des Zweifels in unserem Herzen hört. Uns auch nicht abweist und sagt, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Du hast da gar keinen Glauben. Was zweifelst du? Johannes, was zweifelst du? Petrus? Oder Hiob? Sondern dass Gott einfach seinen Plan durchzieht. Ob uns das gefällt oder nicht. Nicht lieblos, aber konsequent. Ohne ein Wenn und Aber. Und so widersteht Jesus dem Petrus, wenn er hier sagt, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und hier haben wir es noch einmal. Die göttlichen Wege und die menschlichen Wege decken sich nicht. Was der Mensch von Natur aus will, entspricht nicht dem, was Gott will. Hätte der Herr Jesus hier dem Einwand eines Petrus Raum gegeben, dann könnte niemand von uns sagen, er sei erlöst. Dann wäre das Erlösungswerk Christi nicht geschehen. Gott zieht sein Ding durch. Und das ist unser Heil. Und so auch in unserem persönlichen Leben. Du magst klagen, du magst weinen. Aber Gott sagt, es muss sein. Es muss einfach sein. Ich muss diesen Weg mit dir gehen. Sonst kommen wir nicht zum Ziel. Und wenn wir die Lektion nicht lernen, dann wird Gott diese Lektion wiederholen. Dahinter steckt seine große Liebe, sein herzliches Erbarmen. Wir wollen uns zum Glauben ermutigen lassen heute Morgen. Wenn wir darüber nachdenken, wenn wir das klar vor unserem inneren Auge haben. Gottes Wege sind oft so anders mit uns. Wir wollen uns nicht verunsichern lassen. dann wollen wir uns doch zum Glauben ermutigen lassen. Was brauchen wir in solchen Situationen? Was brauchte Josef damals in dieser Situation, als er über die Verheißungen Gottes nachdachte, über die Träume, die er gehabt hatte, über die herrliche Zukunft, die ihm darin verheißen war, und über sein gegenwärtiges Leid, und das passte nicht zusammen. Was brauchte Josef da? Nun, er brauchte Glauben. Er brauchte diesen Glauben, von dem ich gerade bereits sagte, dass er sich nicht immer sofort einstellt. Wir sind da in einem Prozess. Aber das ist Gottes Ziel, dass wir es dann fassen können, dass wir es irgendwann fassen können. Jawohl, es ist richtig so, es läuft gut so. Es läuft genauso, wie Gott das will. Auch wenn es mir sehr schwer fällt, das zu akzeptieren. Er brauchte diesen vom Heiligen Geist gewirkten Glauben. Und hier merken wir, dass Glaube nicht eine Menschensache ist, ja? Weil eben die Wege Gottes so ganz anders sind, muss auch dieser Glaube, den wir haben, von Gott gewirkt sein, vom Heiligen Geist gewirkt sein. Glaube ist nicht etwas, was wir von Natur aus haben, sondern Glaube ist etwas, was Gott wirkt in uns durch sein Wort, dass wir es dann erfassen können, was so Menschen unmöglich ist. Glaube, Glaube und Vertraue, so heißt es in einem kleinen Liedvers, Glaube wider allen Schein, wider allen Schein. Abraham brauchte diesen Glauben, als die Verheißung sich jahrelang nicht erfüllte. Isaak brauchte diesen Glauben, seine Frau Rebekka war unfruchtbar. Jakob brauchte diesen Glauben für seine Frau Rahel. Hiob brauchte diesen Glauben. Und er hatte zunächst diesen Glauben. Seine Frau hatte diesen Glauben nicht. Ich lese dazu einmal aus Kapitel 2, den 9. Vers. Wir wollen sie deshalb nicht verurteilen. Sie hatte dasselbe Leiden zu erdulden wie Hiob auch. Auch ihr wurde alles genommen. Und seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Hör mal, lieber Hiob, das passt doch nicht zusammen. Deine Frömmigkeit, ich kenne dich doch, du bist ein tadelloser Mann. Nicht nur ein tadelloser Ehemann, und auch sondern auch sonst in deinem Umgang mit deinen Nachbarn, mit den Leuten in dieser Gegend. Du bist tadellos, du sorgst für die Armen und. Und jetzt geht's uns so dreckig, das passt doch nicht zusammen. Hältst du immer noch fest an den Verheißungen Gottes, an Gott selbst? Sage Gott ab und stirb. Sage Gott ab und stirb. Das ist die Stimme des Widersachers Gottes. Er aber sprach zu ihr, du redest, wie die törichten Weiber reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Josef brauchte also diesen Glauben, der festhielt an der Offenbarung Gottes, an den Verheißungen Gottes. Wir lesen dann später, dass er diesen Glauben auch hatte im Blick auf die Rückführung des Volkes Gottes nach Kanaan, in das verheißene Land. Dazu ein Wort aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 22. Da lesen wir, durch den Glauben redete Josef, als er starb, vom Auszug der Israeliten und befahl, was mit seinen Gebeinen geschehen solle. Das heißt, er sagte zu seinen Brüdern, hört mal, wenn ich mal nicht mehr bin, ihr werdet einmal zurückkehren nach Kanaan, in das von Gott euch verheißene Land, und dann möchte ich gerne, dass meine Gebeine mitgenommen werden, dorthin überführt werden und dort begraben werden. Im verheißenen Land. Warum konnte er das sagen? Nun, weil er der Verheißung Gottes Glauben schenkte. Gott hatte Abraham die Verheißung gegeben, nach 400 Jahren würden seine Nachkommen wieder zurückkehren nach Kanaan. 400 Jahre in der Fremdlingschaft verbringen, aber dann zurückkehren. Und das wusste Josef. Und darauf stützte sich sein Glaube. Der Glaube stützt sich immer auf die Verheißungen Gottes. Wir sehen, Josef hatte es gelernt, Glauben zu praktizieren. Wir brauchen diesen Glauben, der festhält an dem, was nicht sichtbar ist. So sagt uns der Hebräerbrief, dass der Glaube eine feste Überzeugung ist von dem, was man nicht sieht. Der Herr Jesus sagt zum Thomas nach seiner Auferstehung: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Der Glaube hat es zu tun mit unsichtbaren Dingen. Er stützt sich auf die Verheißungen Gottes, auch wenn in unserer Erfahrung nicht sichtbar ist davon. Das ist ganz, ganz wichtig. Von Natur aus stützen wir uns immer auf das Sichtbare. Wir sagen beispielsweise, für den oder den haben wir Hoffnung. Und dann machen wir diese Hoffnung fest an irgendwelchen positiven Dingen, die wir im Leben des Betreffenden beobachten. Für den kann man noch Hoffnung haben. Aber die biblische Hoffnung ist eine andere. Biblische Hoffnung stützt sich auf das, was Menschen unmöglich ist. Sie stützt sich auf die Verheißung Gottes, auf die Auferstehungskraft Jesu. Und deshalb dürfen wir für jeden Menschen Hoffnung haben, für jeden. Ganz egal, wie es läuft. Das ist das Große bei der biblischen Hoffnung und bei dem biblischen Glauben. Wir wandeln im Glauben, so sagt Paulus, und nicht im Schauen. Und deshalb entzieht uns der Herr immer wieder und immer wieder die Erfahrungen, die positiven Erfahrungen. Wir haben gerade eine gemacht und der Herr möchte, dass wir sie sofort wieder zurückgeben, damit wir dann weiter im Glauben leben, nicht im Schauen. Halten wir fest an dem, was für uns sichtbar ist, muss Gott uns wieder Leid zufügen, damit wir es lernen loszulassen und festzuhalten an den Verheißungen Gottes. Das sind seine Wege mit denen, die zu Jesus gehören. Die Kinder Israel lebten mehr von ihren Erfahrungen als von den Verheißungen Gottes. Und wenn es darauf ankommt, sind es immer wieder nur wenige, die an Gottes Wort festhalten. Es sind immer wieder viele, die jubeln, wenn sie was vor Augen haben, aber es sind nur wenige, die festhalten, wenn das Gegenteil geschieht von dem, was man sich erhofft hat. Wenn also die sichtbare Wirklichkeit dem Wort Gottes nicht entspricht, dann haben wir unsere großen, großen Probleme. Aber Josef lernte das. Und eine große Hilfe in diesem Lernprozess ist es zu wissen, wir stehen immer ständig unter der Führung Gottes. Josef wurde hinab nach Ägypten geführt. Von wem denn? Von seinen Brüdern, verkauft an die Karawane, und von den Ismaelitern, dann verkauft an Potiphar in Ägypten. Wer war denn hier eigentlich der Handelnde? Die Brüder, die Ismaeliter, dann später der Potiphar, der ihn ins Gefängnis schickte. Wer war denn der Handelnde eigentlich? Wer führte denn hier? Nun, Josef sagte später selbst zu seinen Brüdern: Ihr habt mich nicht nach Ägypten gebracht, sondern Gott hat es getan. Gott führte Josef hinab nach Ägypten, obwohl es hier heißt, und Potiphar, ein ägyptischer Mann des Pharao Kämmerer und Oberster der Leibwache, kaufte ihn von den Ismaelitern, die ihn hinabgebracht hatten. Gott führte Josef hinab nach Ägypten. Gott führte ihn diesen Weg. Das ist das Entscheidende. Und das ist der große Fehler, den wir in unserem Denken immer wieder machen, wenn wir meinen, unter der Führung Gottes dürfte es keine Konflikte geben, wie wir vorhin schon bedacht haben. Das ist der große Fehler. Der Apostel Paulus musste sich geradezu rechtfertigen den Gemeinden gegenüber, weil es in seinem Leben so viel Leid gab. Offenbar hatten die Gemeinden auch Probleme mit diesem Denken. Sie mussten immer wieder umdenken, immer wieder ihren Sinn erneuern lassen durch Gottes Wort. Und als sie nun sahen, der Apostel Paulus hat so viel Kreuzeswege zu gehen, da wurden sie an seiner Apostelschaft irre. Sie wurden verunsichert. Und darum schreibt der Apostel Paulus ihnen: Stoßt euch nicht daran. Wie sagt der Herr Jesus oder lässt der Herr Jesus Johannes dem Täufer sagen? Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Und so sagte der Apostel Paulus auch zu den Gemeinden: Ärgert euch nicht über meine Wege, stoßt euch nicht daran. Es sind Gottes Wege, diese Kreuzeswege. Ihr Lieben, der Weg unseres Herrn Jesus ging unter der Führung Gottes hinab. Unter der Führung Gottes. Es war kein eigener Weg. Keiner verstand ihn darin. Wir lesen das im Philipperbrief. Ich will uns diese Verse nicht vorenthalten. Philipper Kapitel 2. Sie sind uns alle sehr geläufig und passen sehr gut in diese Passionszeit hinein. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er hielt also die Herrlichkeit nicht fest, wie man einen Raub festhält, den man nicht hergeben will, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung auch als Mensch erkannt. Das war schon der Weg bergab, dass er Mensch wurde. Und wenn er in einem Palast gewohnt hätte, war das ein Weg bergab. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Bis zum Tode. Der Fürst des Lebens. Und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode, jetzt geht's noch weiter bergab, ja zum Tode am Kreuz. Wurde also nicht wie ein guter römischer Bürger enthauptet, sondern er starb den schmachvollen Tod am Kreuz. Der war nur für Verbrecher reserviert. So weit ging es mit dem Herrn Jesus bergab. Bis in die tiefsten Tiefen hinein, unter der Führung Gottes. Und doch war das der größte Triumph in der Weltgeschichte. Das ist das, was die Welt nicht versteht. Die Welt fragt sich, wir haben jetzt 2000 Jahre christlichen Glauben hinter uns. Naja, was ist aus dieser Welt geworden in der Zeit? Wo bleibt denn die Verheißung Friede auf Erden? Wo bleibt denn die Verheißung? Das Gegenteil ist doch der Fall, oder nicht? Die Welt entwickelt sich nicht aufwärts, sondern entwickelt sich nach unten hin. Und so gibt es auch Theologen, die behaupten, Jesus sei in seiner Mission gescheitert. Welch ein Irrtum, ja. Hier merken wir, dass der natürliche Mensch keinen Blick hat für den Weg Gottes, für die Wege Gottes. Es ist wahr, der christliche Glaube hat diese Welt nicht verändert, in dem Sinne, dass nun alles neu geworden sei und wir lauter Frieden hätten. Hier und da, wo Gottes Geist Menschenherzen geöffnet hat, und sie zum lebendigen Glauben kamen an den Herrn Jesus, an die Vergebung ihrer Sünden, da geschah etwas Neues im Leben dieser Einzelnen. Aber im Großen und Ganzen hat sich diese Welt nicht geändert. Im Gegenteil. Aber es kommt ja noch, ihr Lieben. Nach Golgatha, nach Karfreitag kommt Ostern. Kommt die Auferstehung Jesu, kommt seine Erhöhung und wir wissen, dass auch für diese Welt noch ein Golgatha bevorsteht. Schreckliche Gerichte Gottes. Und auch die Gemeinde Jesu muss durch mancherlei Nöte und Trübsale hindurch. Denn es ist an der Zeit, so sagt Petrus damals schon, dass das Gericht anfängt am Hause Gottes. Aber danach kommt ein neues, danach erst, ihr Lieben, danach, so sagt auch der Schreiber des Hebräerbriefes, aber danach, wir müssen auf dieses danach schauen, was nach dem Kreuz kommt, das ist Herrlichkeit. Es ist Herrlichkeit, die aber immer noch das Wesen des Kreuzes in sich trägt. Das unterscheidet sie von der Herrlichkeit dieser Welt. Wenn die Welt von Herrlichkeit spricht, ist das eine ganz andere Herrlichkeit als die Herrlichkeit, die auf uns wartet, auf die Gemeinde Jesu wartet und auf die Welt, wenn es denn ein ganz neues geben wird in dieser Welt. Es ist eine Herrlichkeit vom Kreuz her. Es ist eine ganz andere Herrlichkeit. Es ist Herrlichkeit, wenn wir hineinschauen in die Offenbarung des Johannes, wenn wir etwas lesen von den Perlentoren, das sind ja alles nur Bilder für die zukünftige Herrlichkeit. Aber dem Wesen nach ist es das, was Gott in Christus am Kreuz geoffenbart hat, diese unendlich große und herrliche Liebe Gottes und seine Demut. Also, wir wollen uns darüber freuen, ihr Lieben, dass es ein Danach gibt, auch für uns. Du gehst vielleicht im Augenblick solche Wege, die du nicht verstehst, aber halte fest. Halte fest am Wort Gottes, halte fest an den Verheißungen Gottes. Lass dich nicht beirren, lass dich nicht verunsichern. Sondern denke an Josef, der auch einen solchen Weg der Demütigung, der Erniedrigung geführt wurde. Es kommt auch für dich der Augenblick der Erhöhung, ganz gewiss, er kommt. Warte nur die Zeit ab. Gott hat seinen Zeitplan. Warte nur die Zeit ab. So wirst du das schauen, was du jetzt glaubst. Amen.